ARD. HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Sabine Börchers, Frauenerforscherin. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Sabine Börchers, Sie sind Wahl-Frankfurterin. Woher kommen Sie ursprünglich?
Ich komme aus Ostfriesland, ganz genau aus Emden, also einer sehr schönen kleinen Stadt an der Nordseeküste.
Ja, Ostfriesenwitze. Stört Sie das eigentlich, wenn jemand so einen ollen Ostfriesenwitz macht?
Nein, überhaupt nicht. Ich finde mal, das zeigt, dass wir doch ein sehr humorvolles Völkchen sind da oben, weil wir können wenigstens über uns selbst lachen.
Wie lange leben Sie schon hier?
Oh, jetzt über 30 Jahre. Und ich bin tatsächlich wegen der Liebe hierher gekommen.
Als Autorin und freiberufliche Journalistin schreiben Sie seit vielen Jahren über die Stadt am Main und vor allen Dingen über ihre Menschen. Was sind Ihre Themen grob?
Ja, eben wirklich die Menschen. Also es konzentriert sich fast immer auf Frankfurt. Und was mich interessiert, naja, wie das so ist bei Journalisten, man ist irgendwie immer breit interessiert. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch und finde immer sehr vieles spannend. Also insofern ist die Bandbreite sehr groß, weil ich ja auch für Magazine noch schreibe. Und ja, da mache ich dann auch mal ein Porträt vom Chef des HR-Symphonieorchesters. Oder ja, ich schreibe eben über Frauenorte.
Das tun Sie aktuell, Frauenorte. Wir möchten uns heute tatsächlich einigen Frauen aus Frankfurt, in Frankfurt widmen, in unterschiedlichen Jahrhunderten. Diese Frauen spielen eine wichtige Rolle in der Stadt oder waren hier beheimatet oder waren auf der Durchreise und sind deshalb besonders bemerkenswert. Berühmt waren sie oft im ganzen Land, manche von ihnen auch in Europa, ganz manche auch in der ganzen Welt. Sie haben sie in Ihrem Buch 101 Frauenorte in Frankfurt verewigt. Wie schwer fiel Ihnen die Auswahl?
Also am Anfang muss ich sagen, hatte ich ein bisschen Respekt davor, ob ich denn wirklich 101 Orte finden würde oder 101 spannende Frauen, die ich da ins Buch reinnehmen würde. Dann bei den Recherchen habe ich natürlich immer mehr gefunden und am Ende musste ich auswählen. Aber da das ein ganz subjektives Buch ist, ich hatte ja alle Freiheiten, fiel es mir nicht so schwer, dann wirklich die spannendsten, die für mich spannendsten auszuwählen.
Beginnen wir mit Maria Sibylla Merian, einer Frau des 17. Jahrhunderts. Was zeichnete sie aus?
Sie ist die Wegbereiterin der modernen Insektenkunde, muss man sagen. Also ich finde das immer wieder spektakulär, dass es im 17. Jahrhundert schon Wissenschaftlerinnen gab. Und Maria Sibylla Merian, die man ja vielleicht eher kennt, weil sie eben so schöne Kupferstiche gemacht hat, weil sie eine große Künstlerin war, hat aber zugleich eben wissenschaftlich gearbeitet. Sie hat Insekten gezeichnet und zwar in unterschiedlichen Zuständen, also Entwicklungsphasen. Und das hat ihre Arbeit wirklich ausgemacht, dass sie sie dann auch noch auf der passenden Pflanze dargestellt hat. Und ja, damit hat sie eben wirklich so eine moderne Art dieser Insektenkunde begründet.
Ehefrau, Mutter, geschieden, gebildet, weit gereist. Das war zu der Zeit ja eher die ganz große Ausnahme, oder Sabine Börchers?
Naja, gar nicht ganz so, muss man sagen. Also das 17. Jahrhundert zeichnet sich schon dadurch aus, dass Frauen die Möglichkeit hatten, wissenschaftlich zu arbeiten. Damals war es noch nicht so, dass das Geschlecht so sehr eine Rolle gespielt hat, ob man jetzt eben ja als Wissenschaftler Erfolg hatte. Und sie hat ganz früh Latein gelernt zum Beispiel, damit sie überhaupt wissenschaftliche Texte verstehen konnte. Aber das war möglich. Sie wurde gefördert von ihrer Familie und sie ist dann ja am Ende sogar nach Südamerika gereist mit 52 Jahren mit ihrer Tochter ganz alleine. Also das war natürlich schon was Besonderes. Und sie hat dort 2 Jahre lang geforscht, hat zum Beispiel auch indigenen Völker sich angeschaut, hat eben darüber auch Bücher geschrieben, die in Europa einen großen Anklang gefunden haben.
Ich bezog es eigentlich eher auf das Geschieden.
Ach so, Entschuldigung.
Ja, geschieden, gebildet, weit gereist, also sehr unabhängig, die Dame.
Ja, das war sie. Wobei man sagen muss, sie ist geschieden worden und hat sich dann mit ihren beiden Töchtern und ihrer Mutter einer urchristlichen Sekte angeschlossen. Also ich glaube schon, dass das so eine Möglichkeit war, eben als geschiedene Frau alleine irgendwie doch in einem Verbund zu leben. Aber diese Sekte hatte eben Kontakte nach Südamerika. Insofern hat sie dieser Sekte zu verdanken, dass sie dann diese Forschungsreise machen konnte. Und sie hat sich natürlich auch nicht daran hindern lassen, weiterhin wissenschaftlich zu arbeiten und auch mit Naturwissenschaftlern weiter Kontakt zu halten.
Wo können wir ihre Werke heute sehen?
Es gibt eine sehr schöne Online-Sammlung ihrer Werke in der Universitätsbibliothek in Frankfurt. Also man kann sie vom Computer aus, von zu Hause aus sich anschauen, diese besonderen Kupferstiche.
Kommen wir als nächstes zu einer ganz anderen Frau, Susanna Margareta Brandt. Der Name ist verbunden mit einem tragischen Fall aus der Frankfurter Kriminalgeschichte. Unsterblich gemacht hat diese Susanna Margareta Brandt aber einer der berühmtesten deutschen Dichter und Denker. Wer war diese Frau? Aus welchem Umfeld kam sie?
Sie war eine Dienstmagd, die in Frankfurt in der Altstadt im Gasthaus zum Einhorn gearbeitet hat. Sie kam also aus einem sehr einfachen Umfeld. Sie war ein Arbeiterkind und sie hat dort eben einen der Gäste näher kennengelernt, muss man sagen, der zu Messezeiten in Frankfurt war. Das war ein Niederländer, ein Goldschmiedegesell. In den hat sie sich verliebt und sie hat sich mit ihm eingelassen und ist von ihm schwanger geworden. Und wie es damals so war, der Herr war schon längst wieder abgereist, als sie das festgestellt hat. Und insofern stand sie alleine da mit dieser Schwangerschaft. Und das war eben im 18. Jahrhundert ein großes Problem, weil es eben eine gesellschaftliche Stigmatisierung bedeutet hätte. Also sowohl sozial wäre sie ausgestoßen worden, als auch wirtschaftlich hätte sie keine Chance gehabt. Also sie hat ihre Arbeit verloren und hätte keine Chance gehabt, wieder eine Anstellung zu finden. Insofern war sie sehr verzweifelt und hat diese Schwangerschaft geheim gehalten, was damals unter Strafe stand. Das durfte man nicht. Und insofern war sie in einer sehr prekären Situation. Sie hat dann das Kind im Stall dieses Gasthauses heimlich zur Welt gebracht und hat es aus lauter Verzweiflung ermordet. Und sie ist dann natürlich erwischt worden und es gab einen großen Prozess in Frankfurt, der natürlich Stadtgespräch war und den auch Goethe verfolgt hat. Nicht nur, weil er selber ja gerade seine juristische Ausbildung, sein Studium abgeschlossen hatte, sondern weil er auch Freunde hatte, die in den Prozess involviert waren. Insofern konnte er wirklich auch die Gerichtsakten einsehen und war ganz dicht an diesem Fall dran.
Susanna Margareta Brandt ist hingerichtet worden.
Ja, es stand damals auf Kindstötung die Todesstrafe. Das galt als eins der schwersten Verbrechen, weil man eben diesem Kind, das man ja vor der Taufe getötet hat, die Möglichkeit genommen hat, in den Himmel zu kommen. Also die Gesellschaft war damals ja sehr viel christlicher noch als heute. Und insofern war das ein ganz schreckliches Verbrechen, auf das die Todesstrafe stand.
Für Goethe, Vorlage für das Gretchen, verewigt im Urfaust und im Faust I. Interessanterweise war er selbst Jurist, haben wir gerade drüber gesprochen. Er musste 11 Jahre später in einem sehr ähnlichen Fall entscheiden. Welches Urteil hat er gefällt?
Ja, das war in Weimar. Da hat er den Herzog beraten, auch in einem Fall von Kindstötung. Und er hat ein Gutachten geschrieben, in dem er für die Todesstrafe gestimmt hat. Und interessanterweise war der Herzog sehr viel einfühlsamer offenbar, denn er wollte diese Frau, diese junge Frau eigentlich begnadigen sozusagen. Er wollte sie an den Pranger stellen und leben lassen. Und er hat sich aufgrund mehrerer Gutachten dann entschieden, sie hinrichten zu lassen. Also insofern hat Goethe da ein bisschen mitgewirkt.
Kommen wir jetzt mal zu was Luftigem. Mehr als 100 Jahre später schrieb Käthchen Paulus Geschichte als Pionierin des Ballonfahrens und Fallschirmspringens. Wie kam es dazu?
Interessanterweise ist auch sie unehelich schwanger geworden. Also vielleicht kann man den Bogen gerade noch schlagen.
Aber 100 Jahre später.
100 Jahre später, aber da war es dann eben nicht mehr ganz so gesellschaftlich verpönt. Käthchen Paulus war als junges Mädchen oft im Zoo, weil sie in der Nähe gewohnt hat. Und sie hat dort eben immer wieder mal die Vorführungen von Hermann Lattemann gesehen. Das war so ein ganz großer Held damals, weil er nämlich mit einem Fesselballon senkrecht in die Höhe gestiegen ist im Zoo, auf dem Zoogelände und dann mit einem Fallschirm aus diesem Ballon abgesprungen ist. Und sie hat ihn unheimlich bewundert und hat sich in ihn verliebt. Und die beiden sind ein Paar geworden.
Und sie wurde schwanger von ihm.
Genau. Sie hat aber nicht sofort auf Heirat bestanden und auch er nicht. Die beiden haben zusammengelebt, aber sind ledig geblieben erstmal. Und sie hat Hermann Lattemann dann sehr unterstützt, indem sie eben die Ballons genäht hat. Und sie hat immer wieder davon geträumt, doch auch mal selber in diesen Ballon aufzusteigen und abzuspringen. Sie hat 3 Jahre dafür trainiert und dann durfte sie endlich springen. Ich glaube 1893 oder so ist sie dann das erste Mal als erste Frau überhaupt aus einem Ballon gesprungen, mit einem Fallschirm abgesprungen.
Ja, und dann hat sie ein schwerer Schicksalsschlag ereilt, denn der Lattemann ist vor ihren Augen abgestürzt.
Ja, kurz vor der Hochzeit. Also sie hatten sich dann entschieden, doch noch zu heiraten und dann ist er abgestürzt und dabei auch umgekommen. Sie wollte dann eigentlich dieses ganze Unternehmen sein lassen, hat dann aber sehr, sehr viele Briefe bekommen, weil sie doch beide schon sehr bekannt waren. Und diese Fans sozusagen haben dann eben versucht, sie zu überreden, dass sie doch weitermachen sollte. Und dann hat sie das getan. Sie hat sich dann selbst so als, ja, wie sagt man, Berufsluftschifferin selbstständig gemacht. Und sie war ungeheuer geschickt, weil sie hat das dann als Werbemittel benutzt. Also es gibt ein Plakat von ihr, wo sie an diesem Ballon zu sehen ist und da hat sie unten keine Gondel drunter, sondern ein Fahrrad aus den Adlerwerken. Und so hat sie dann Werbung für die Adlerwerke gemacht.
Und sie hat den Paketfallschirm erfunden.
Ja, auch das. Sie hat natürlich diesen Fallschirm immer wieder optimiert und hat den eben immer kleiner gemacht, sodass dieser Paketfallschirm da entstanden ist. Und der war wirklich auch so praktisch, dass er im Ersten Weltkrieg von den Soldaten verwendet wurde. Sie hat damit vielen Soldaten das Leben gerettet und hat auch dafür eine große Kriegsauszeichnung bekommen.
Gleich sprechen wir weiter über Frauen, die Geschichte schrieben in jüngerer Zeit. Aber erst hören wir Musik, die Sie uns mitgebracht haben, und zwar von Sass, das Stück Je veux. Was verbinden Sie damit, Sabine Börchers?
Ich habe ein halbes Jahr in Frankreich studiert, insofern liegt mir die französische Musik sehr nahe und ich finde diesen Text einfach toll, weil sie ja sagt, sie ist zwar prominent, aber das ganze Geld interessiert sie eigentlich nicht. Sie interessiert vielmehr Freiheit und Fröhlichkeit und Gemeinsamkeit und das finde ich einfach schön.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça. Je suis comme ça. De la joie, de la bonne humeur. Ce c'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Stadt, Geld und Luxus, Liebe, Freude, gute Laune. Das macht gute Laune. Das war Musik von Sass, passend zur Frankreichzeit unseres HR2-Doppelkopf-Gastes Sabine Börchers. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Den HR2-Doppelkopf-Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es täglich von Montag bis Freitag in HR2-Kultur und in der App der ARD-Audiothek. Sabine Börchers, kommen wir mal zu den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Da spielt Rosa Luxemburg eine wichtige Rolle, auch in Frankfurt. Rosa Luxemburg war Politikerin, Redakteurin und Freiheitskämpferin. Sie setzte sich für eine sozial gerechte Gesellschaftsordnung ein. Nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs sorgte sie mit für die Spaltung der SPD, weil sie für eine radikale Revolution war. Infolge des 1919 niedergeschlagenen Spartakusaufstandes fielen sie und andere Putschisten den Freikorps zum Opfer. Was hat Frankfurt für eine Bedeutung im Leben der Rosa Luxemburg?
Eine schon sehr wichtige, muss man sagen, denn sie war auch eine sehr große Kriegsgegnerin. Sie hat sich gegen die Militarisierung der Gesellschaft eingesetzt. Und sie hat da eben auch sehr viele große Reden darüber gehalten, unter anderem zwei sogar in und um Frankfurt herum, nämlich eine in Fechenheim, was damals noch nicht zu Frankfurt gehörte, und im September 1913 dann eine große Rede in Bockenheim, das war damals schon eingemeindet, in der Gaststätte oder im Festsaal zur Liederhalle, das ist der Ort, an dem heute das Titania-Theater spielt. Und da hat sie eben eine große Rede gehalten an die ganzen Arbeiter, die damals eben sehr viel in Bockenheim waren, weil das ein Ort war, an dem es Maschinenfabriken und sehr viele unterschiedliche Fabriken eben gab. Und sie hat an sie appelliert, dass die doch den Befehl verweigern sollten, dass sie eben gar nicht erst in den Krieg ziehen sollten, beziehungsweise wenn sie denn müssten, dann eben den Befehl verweigern sollten. Das war natürlich der Aufruf zum Ungehorsam und das wurde gerichtlich verfolgt. Sie ist also angeklagt worden und musste dann 1914 wieder nach Frankfurt kommen, um hier vom Landgericht eben diesen Prozess zu erleben. Und den hat sie natürlich dann auch wieder genutzt, um eine große Rede zu halten. Sie hat eine Dreiviertelstunde gesprochen und sich quasi selbst verteidigt. Und diese Rede gibt's auch heute noch, die ist also auch schriftlich niedergelegt. Allerdings hat das Gericht sich da auf gar nichts eingelassen. Die haben auch nicht mal ihr Redemanuskript von dieser Ursprungsrede haben wollen. Die haben einfach aufgrund von Zeugenaussagen und von Journalistenniederschriften sie dann zu einem Jahr Haft verurteilt.
Aber das hat sie nicht hier abgesessen?
Nein, das hat sie dann in Berlin im Frauengefängnis abgesessen. Aber Frankfurt muss ihr trotzdem sehr nahe gegangen sein oder zumindest gibt es noch eine ganz schöne abseitige Geschichte dazu. Sie war nämlich offensichtlich auch im Palmengarten in dieser Zeit, als sie vor Gericht war und hat sich sehr lobend über den Palmengarten geäußert und hat einer Freundin davon aus dem Gefängnis nämlich später geschrieben, dass sie so begeistert von den Primeln war und dass man doch im Gesellschaftshaus so sehr schön sitzen und plaudern könnte. Also man sieht, dass sie irgendwie, trotzdem sie ja zu diesem Prozess da war, eigentlich relativ entspannt war und auch solche Dinge noch nebenher gemacht hat.
Es war eine aufgewühlte Zeit damals. Die 1920er Jahre galten als goldene Jahre. Die waren aber gar nicht so golden, Sabine Börchers, oder?
Nee, ich habe mich sehr viel damit beschäftigt. Ich habe ja auch einen Instagram-Account dazu, Babylon Frankfurt. Und da poste ich auch viel über das Nachtleben und eben gerade über diese goldenen 20er. Aber man muss sagen, das war natürlich immer so ein bisschen Zuckerguss, den man über das Ganze drüber gestreut hat. Denn es gab in den 20er Jahren noch sehr, sehr viel Elend in der Stadt. Die Inflation war ja gerade erst vorbei, auch gerade diese Hyperinflation. Das heißt, es haben viele Menschen ihr Geld verloren. Es gab immer noch viele Kriegsversehrte in der Stadt. Es gab Frauen, die ihre Männer verloren hatten, die sich prostituieren mussten, um ihre Kinder durchzubringen. Also es gab sehr viel Elend, Hunger. Und dieses Goldene, also dieser Versuch, das Ganze vielleicht auch mal für einen Abend zu überdecken, indem man dann ausgegangen ist ins Schumann-Theater oder in den Vergnügungspalast Großfrankfurt, um da zu tanzen. Also das war eben wirklich der Versuch, das einfach für einen Moment zu vergessen.
Sie bieten Stadtführungen an, eben auch zu diesen Orten, die in den 1920er Jahren eine Rolle gespielt haben. Wohin führen Sie die Gäste?
Ja, man muss natürlich sagen, dass es heute nicht mehr so allzu viel gibt, was man sehen kann. Das Schumann-Theater stand ja genau gegenüber vom Hauptbahnhof. Da steht heute ein Bürohaus. Der große Vergnügungspalast stand am Eschenheimer Turm. Auch da steht heute ein Bürohaus. Aber ich gehe natürlich an die Orte. Ich erzähle an den Orten etwas und versuche es lebendig zu machen. Ich zeige alte Fotos. Es gibt viele Orte in Frankfurt, wo gefeiert wurde. Es gibt noch weitere Varietés. Es gibt Kaffeehäuser, wo man auch abends zum Tanzen hinging. Also die Szene in den 20er Jahren war schon sehr groß, muss man sagen. Frankfurt konnte da fast ein bisschen mithalten. Mit Berlin.
Und Ihr Instagram-Kanal Babylon Frankfurt, da posten Sie, was setzen Sie rein?
Na, ich versuche natürlich immer so ein bisschen ein Gesamtbild zu schaffen aus dieser Zeit. Das heißt, natürlich geht es um solche Dinge wie das Schumann-Theater oder das Kino, in welche Filme ist man gegangen oder eben diesen Vergnügungspalast. Aber es geht auch darum, zum Beispiel die erste Kaugummifabrik ist in den 20er Jahren in Frankfurt eröffnet worden. Oder das Radio hat ja eben seine Premiere gefeiert. Also ich versuche, so ganz viele unterschiedliche Aspekte vorzustellen und dann natürlich auch Menschen, wie jetzt eben berühmte Frauen auch aus den 20er Jahren, Künstlerinnen wie Ottilie Röderstein oder so.
Kommen wir mal zu einer Frau dieser Zeit, das ist Claire Nore Stinnes. Auch sie hat interessanterweise mit den Adlerwerken zu tun. Warum?
Ja, sie ist so ein sehr schönes Beispiel dafür, dass Frauen in den 20er Jahren Männerdomänen erkämpft haben. Claire Nore Stinnes war jetzt keine Frankfurterin, aber sie war eine große Autorennfahrerin. Sie hat schon mit 18 den Führerschein gemacht und sie war die erste Frau, die mit einem serienmäßigen PKW einmal um die Welt gefahren ist. Und das war eben ein Adler 6, der in den Adlerwerken im Gutleutviertel produziert wurde. Da ist sie eben in diesen Adlerwerken auch gestartet und von dort aus eben um die Welt gefahren.
Sie galt als die erfolgreichste Rennfahrerin Europas, aber so sehr bekannt ist sie nicht, Sabine Börchers, oder?
Naja, so ein bisschen. Also ich erlebe schon, wenn ich den Namen nenne, dass dann manchmal Frauen auch nicken. Aber ja, sie sollte viel bekannter sein, weil sie natürlich eine tolle Frau war, die in den 20ern auch das gemacht hat, was sie wollte. Und also das war natürlich ein riesiges Abenteuer, selbst für eine Frau, die so mutig war wie sie, weil sie schon Rennen gefahren war. Aber die sind durch die Wüste Gobi gefahren und über den zugefrorenen Baikalsee und die mussten sich in Südamerika die Wege freisprengen, um überhaupt voranzukommen.
Wo kam Claire Nore Stinnes her?
Sie stammt aus Berlin. Sie stammt dort aus einem industriellen Haushalt. Das heißt, die Familie hatte natürlich sehr viel Geld und das ermöglichte ihr auch, dass sie so früh schon einen Führerschein machen konnte mit 18 Jahren und dass sie eben auch Rennen fahren konnte.
Und warum ist sie hier aufgeschlagen?
Das lag eben einfach daran, dass sie mit diesem Adler-Standardwagen fahren konnte. Die Adlerwerke haben ihr den zur Verfügung gestellt. Und deswegen hat sie sich dann bereit erklärt, von Frankfurt aus zu starten. Sie ist dann einmal um die Welt gefahren, aber nur noch bis Berlin. Also eigentlich dann nicht mehr ganz genau zurück bis nach Frankfurt.
Deutschlands erste Frau als Ministerin kommt aus Frankfurt, Elisabeth Schwarzhaupt. Sie hat 1920 Abitur an der Schillerschule gemacht, die es ja heute noch gibt, Jura studiert, als Richterin gearbeitet. 1933 aber haben die Nazis sie entlassen. Warum?
Das ist ganz interessant. Also zum einen natürlich, weil sie vorher schon sehr auch gegen die Nazis agitiert hat, weil sie Reden gehalten hat. Sie hatte Mein Kampf gelesen und sich mit den Frauen im Nationalsozialismus beschäftigt. Und sie hat wirklich davor gewarnt, dass Frauen im Nationalsozialismus plötzlich eine sehr untergeordnete Rolle spielen sollten und hat versucht, den Frauen da vorher die Augen zu öffnen. Das wird sicherlich ein Grund gewesen sein. Der andere Grund war der, dass sie Richterin war und dass die Nationalsozialisten gesagt haben, sie wollen nicht, dass eine Frau über Männer richtet.
Wie ging das weiter mit Frau Schwarzhaupt?
Sie hat dann glücklicherweise eine Anstellung als Juristin bei der Evangelischen Kirche in Berlin gefunden und hat dort eben als Juristin dann die Nazi-Zeit überstanden und hat dort auch noch in den 50er Jahren weitergearbeitet. In den 50ern ist sie dann Mitglied der CDU geworden und hat dort relativ schnell dann auch Posten bekommen. Und 1961 war dann die Zeit, wo Frauen einfach verlangt haben, dass sie mehr an der Bundespolitik beteiligt werden. Und da ist sie dann Bundesministerin geworden, nämlich die erste Gesundheitsministerin Deutschlands unter Adenauer. Sie hat sich selber immer als die Quotenfrau bezeichnet, die Alibi-Frau. Und es war tatsächlich so, dass die CDU-Frauen einen Sitzstreik machen mussten im Bundeskanzleramt, um überhaupt durchzusetzen, dass sie diesen Posten bekam.
Und dann gibt es als herausragende, waschechte Frankfurterin Lotte Specht. Sie hat 1930 den ersten Frauenfußballverein Deutschlands gegründet. Was wissen Sie über die Metzgerstochter zu erzählen?
Ja, sie muss auch eine sehr faszinierende Frau gewesen sein. Sie hat einfach Lust gehabt, Fußball zu spielen, Ende der 20er Jahre, und hat eine Anzeige in der Zeitung geschaltet und hat andere junge Frauen dazu aufgerufen, sich zu melden, wenn sie eben auch Lust hätten, mit ihr Fußball zu spielen. Das haben tatsächlich 34 junge Frauen getan. Und sie haben sich dann am 29. Januar 1930 im Steinernen Haus in der Braubachstraße getroffen und haben diesen ersten deutschen Damenfußballclub gegründet. Sie haben dann wirklich angefangen zu trainieren. Sie konnten sich natürlich kein Vereinsgelände leisten. Also haben sie auf den Seehofwiesen in Sachsenhausen gespielt. Da standen nämlich Fußballtore. Und ja, sie haben dann natürlich gegeneinander gespielt und trainiert. Sie haben sich Trikots besorgt, haben dann den Frankfurter Adler draufgenäht und haben, weil sie Angst hatten, sich beim Kopfball zu verletzen, ganz gerne Baskenmützen beim Spiel getragen. Also das sah auch sehr hübsch aus, muss man sagen.
Wobei Mediziner ja große Bedenken hatten, wenn Frauen Fußball spielen, dass das auf die Fruchtbarkeit schlägt.
Ja, also es gab alle möglichen Begründungen, warum Frauen keinen Fußball spielen sollten, weil das war ja einfach ein Männersport und sie wurden dann als Mannweiber beschimpft und der DFB hat sich geweigert, diesen Frauenverein aufzunehmen. Bis in die 70er Jahre durften Frauen ja im DFB keinen Fußball spielen. Also insofern, ja, war das ein bisschen schwierig. Und in Frankfurt war es so, dass die Frauen immer mehr angegriffen wurden, vor allem auch durch die Medien, muss man sagen. Und dass die Eltern dieser jungen Frauen ihren Kindern dann eben immer weniger erlaubt haben, Fußball zu spielen, so dass der Verein immer kleiner wurde. Das Ganze hat nur 1,5 Jahre gedauert. Gut, er wäre natürlich unter den Nazis dann ohnehin aufgelöst worden. Insofern kam das dann ein bisschen frühzeitiger. Aber in der Nazizeit war überhaupt nichts daran zu denken, dass Frauen Fußball spielen. Eigentlich ging das erst wieder in den 50er, 60ern los.
Gleich sprechen wir weiter über besondere Frauen nach einer Musik, die Sie ausgewählt haben, passend zu den aufmüpfigen 1920er Jahren. Was hören wir, Sabine Börchers?
Ja, wir hören ein Lied von Claire Waldoff. Das war ja so der Star der 20er Jahre. Sie war berühmt dafür, dass sie eben Chansons mit dieser Berliner Schnauze gesungen hat. Und dieses Lied heißt Raus mit den Männern aus dem Reichstag. Also das zeigt so richtig schön, wie die Frauen damals für ihre Rechte gekämpft haben.
Es weht durch die ganze Historie ein Zug der Emanzipation. Vom Menschen bis zur Infusorie, überall wieder das Weib auf den Thron. Von den Amazonen bis zur Berliner Range raus ein Ruf wie Donnerhall daher. Was die Männer können, können wir schon lange und vielleicht eine ganze Ecke mehr. Raus mit Männern aus dem Reichstag und raus mit Männern aus dem Landtag und raus mit Männern aus dem Herrenhaus. Wir machen draus ein Frauenhaus. Raus mit Männern aus dem Dasein und raus mit Männern aus dem Hiersein und raus mit Männern aus dem Dortsein, die müssten längst schon fort sein. Raus mit Männern aus dem Bau und rennt in die Dinger mit der Frau. Es liegt in der Wiege und Brüllen die zukünftigen Männer ganz klein. Die Amme, die Meisterin im Stillen, flößt die Kraft ihnen schluckweise ein. Von den vielen Flößen auf Flasche, Brust und Becher, ach, wir dummen Frauen sind ja schuld. Da werden sie immer stärker, da werden sie immer fresser. Na, und reicht doch endlich die Geduld. Raus mit Männern aus dem Reichstag und raus mit Männern aus dem Landtag. Raus mit Männern aus dem Herrenhaus, wir machen draus ein Frauenhaus. Raus mit Männern aus dem Dasein, raus mit Männern aus dem Hiersein. Raus mit Männern aus dem Dortsein, sie müssten längst schon fort sein. Raus mit Männern aus dem Bau und rein in die Dinger mit der Frau. Die Männer haben alle Berufe, sind Schutzmann und sind Philosoph. Die klettern von Stufe zu Stufe, in der Küche stehen wir und sind doof. Wir bekommen Orden, wir bekommen Schmieden, liebe Kinder, es ist ein Schmach. Ja, sie trauen sich ja, die Politik zu spielen, aber na, sie ist ja hoch danach. Raus mit Männern aus dem Reichstag, raus mit Männern aus dem Landtag, raus mit Männern aus dem Herrenhaus, wir machen raus ein Frauenhaus, raus mit Männern aus dem Dasein, raus mit Männern aus dem Hiersein, raus mit Männern aus dem Dortsein, sie müssten längst schon fort sein, raus mit Männern aus dem Bau und raus in die Dinger mit der Frau.
Raus mit den Männern aus dem Reichstag von Claire Waldoff. Berliner Schnauze, sie war aber gebürtige Gelsenkirchenerin, die völlig verarmt 1957 in Bayern gestorben ist. Sie hören den Doppelkopf heute am Tisch mit Sabine Börchers. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Den HR2 Doppelkopf können Sie jeden Werktag hören in HR2 Kultur und in der App der ARD Audiothek. Sabine Börchers, Sie Frauenerforscherin. Sprechen wollen wir noch über Kaiserin Sissi und ihren kurzen Aufenthalt in Frankfurt. Das war so ein Aha-Erlebnis bei der Recherche, oder?
Ja, das stimmt. Das wusste ich auch nicht, dass es diesen Zwischenfall gegeben hat. Den habe ich meinem Mann zu verdanken, ehrlich gesagt, weil er ab und zu mal im hessischen Fernsehen die Eisenbahnromantik schaut. Und da gab es eine Sondersendung über Frankfurter Bahnen und dort wurde dann von einem Kollegen vom Institut für Stadtgeschichte eben diese Geschichte über die Kaiserin Sissi erzählt. Und da bin ich natürlich sofort hellhörig geworden.
Wie geht die Geschichte?
Die geht so, dass die Kaiserin im Jahr 1889, das war das Jahr, als ihr Sohn sich das Leben genommen hat, auf dem Weg nach Wiesbaden war, weil sie dort zur Kur wollte, um sich ein bisschen zu erholen von diesem Schicksalsschlag. Sie ist auf dem Weg hin schon durch Frankfurt gefahren und auf dem Weg zurück dann auch wieder. Und ihr Zug, das war natürlich ein privater Zug von ihr, der hat die Strecke unten am Main entlang genommen. Und im Westhafen ist dann die Kupplung zum letzten Wagen ihres Zuges gerissen. Dieser Wagen ist entgleist, aus den Gleisen gesprungen sozusagen. Und der Zug ist weitergefahren, weil der Zugführer es nicht gemerkt hat. Und dann sind noch zwei weitere Wagen hinten rausgesprungen. Und es musste erst ein Polizist seine Pickelhaube schwenkend neben diesem Zug laufen, um den überhaupt zum Stoppen zu bringen. Die Kaiserin Sissi hat im dritten Wagen glücklicherweise gesessen. Es waren insgesamt 8 Wagen und insofern ist ihr selber nichts passiert. Aber eine ihrer Hofdamen und ein Lakai sind tatsächlich verletzt worden dabei und ihr Gepäck ist total durcheinander gewirbelt worden. Ja, und sie musste dann natürlich aussteigen und sie konnte dann ein bisschen am Bahndamm entlanglaufen. Ich nehme mal an, sie ist am Main spaziert und hat ein bisschen die Aussicht auf das schöne Sachsenhausen genossen. Und nach einer Stunde konnte sie wieder einsteigen, da war alles wieder gerichtet und dann konnte sie den Weg fortsetzen.
Kommen wir zu Clara Schumann, geborene Wieck. Das muss man deshalb sagen, weil Wieck, Clara Wieck war auch schon eine bekannte Persönlichkeit. Sie war außergewöhnlich. Ja. Was war das für eine Frau oder für ein junges Mädchen?
Ja, sie war wirklich außergewöhnlich. Sie galt als Wunderkind. Sie hat mit 9 Jahren schon im Leipziger Gewandhaus ihre ersten Konzerte gegeben. Ihr Vater hat sie wohl sehr gedrillt als Pianistin. Sie war eben auch wirklich außergewöhnlich talentiert. Und sie ist ein schönes Beispiel dafür, dass die Geschichtsschreibung dann doch sehr oft sehr männlich ist. Denn sie ist heute vor allen Dingen bekannt dafür, dass sie die Werke ihres Mannes Robert Schumann vor dem Vergessen gerettet hat. Aber dass sie selber eben eine sehr, sehr große Pianistin war. Sie war die berühmteste Frau oder die berühmteste Musikerin des 19. Jahrhunderts. Sie hat selber nicht nur gespielt, sie hat komponiert. Und sie ist auf Tourneen durch ganz Europa gereist, die sie auch noch selbst organisiert hat und hat damit im Prinzip ihre Familie ernährt, weil Robert Schumann ja sehr früh in die Heilanstalt gekommen ist und dann auch wenige Jahre später verstorben ist, musste sie die Familie ernähren. Sie hatten 8 Kinder zusammen. Auch das hat sie eben mit diesen Tourneen gemacht.
Ich muss da mal nachfragen. Sie hatte einen schwächlichen Mann, 8 Kinder, sie komponierte weiterhin und managte ihre Konzertreisen. Wie geht das?
Also sie hat dann nicht mehr komponiert. Komponiert hat sie nur, als Robert Schumann noch gelebt hat und mit ihr zusammengelebt hat. Danach hat sie die Komposition erstmal lange Zeit ruhen lassen. Aber trotz allem, sie hat eben diese Familie versorgt. Ich nehme mal an, sie hatte Hausmädchen, die sich um ihre Kinder gekümmert haben. Aber dennoch, sie hat das Geld verdient. Sie ist durch Europa gereist, sicherlich auch mit den Kindern im Schlepptau. Sie hatte Hauslehrer vermutlich, die mit den Kindern gearbeitet haben.
Die gebürtige Leipzigerin Clara Schumann war 59 Jahre alt, als sie nach Frankfurt kam. Was zog sie hierher?
Sie war die erste Frau, die am Dr. Hochschen Konservatorium als Klavierlehrerin eingestellt wurde. Und sie hat fast 20 Jahre bis zu ihrem Tod in Frankfurt in der Müliusstraße gelebt, wo auch eine Tafel heute an sie erinnert am Haus. sie hat hier eben dann so ein bisschen, glaube ich, zur Ruhe gefunden, weil sie eben dann von hier aus nicht mehr diese großen Europatourneen machen musste, sondern sich hier auf ihre Arbeit konzentrieren konnte.
Aber ist das nicht ein Abstieg, wenn ich komponiere und gefragter Star bin in meiner Zeit und dann als Klavierlehrerin ende?
Ich glaube, dass das Konservatorium damals hoch anerkannt war und dass sie dort als erste Frau auch unterrichten durfte, das war schon etwas Besonderes. Und sie hat natürlich auch weiterhin in Frankfurt Konzerte gegeben, die auch sehr, sehr erfolgreich waren. Im Saalbau zum Beispiel ist sie sehr häufig aufgetreten. Ich weiß gar nicht, ob es unbedingt ein Abstieg war. Und ich glaube, dass sie das ganz bewusst entschieden hat.
Um Geld zu verdienen und auch in Ruhe sein zu können.
Ja,
weil Konzertreisen sind anstrengend.
Ja, und auch um diese gewisse Sicherheit dann zu haben, ne? Und nicht mehr auf Konzerte angewiesen zu sein, ja.
Ihr persönliches Highlight der Frauenorte, Sabine Börchers, ist das Archiv Frau und Musik in den Hoffmannshöfen. Was hat es damit auf sich?
Ja, das passt sehr schön zu Clara Schumann, weil auch dort Briefe von Clara Schumann aufbewahrt werden. Denn das ist das international größte Archiv, das sich nur mit Arbeiten von Komponistinnen und Dirigentinnen beschäftigt. Also es gibt dort Partituren, es gibt Unterlagen, es gibt Aufnahmen eben von Kompositionen von Frauen. Insgesamt haben die über 30.000 Medien in ihrem Archiv. Also es ist ein sehr, sehr großes Konvolut, muss man sagen. Und die stellen das ja auch für Forscher zur Verfügung, aber natürlich auch für Musikerinnen, die Konzerte geben möchten und die sich eben über Komponistinnen informieren möchten. Also es ist eine sehr wichtige Einrichtung, die aber so gut wie nicht bekannt ist. Und das finde ich immer so schade. Also gerade in Frankfurt sollten wir doch wissen, dass wir so eine besondere Einrichtung haben.
Ein einzigartiges Archiv. Dabei sind Noten, Tonträger, Literatur über Komponistinnen, Musikerinnen und Dirigentinnen vom 9. bis 21. Jahrhundert. Da ist alles dabei. Klassische Musik, Rock, Pop, Jazz. Schwerpunkt sind Originalpartituren und Briefe des 18. bis 21. Jahrhunderts sowie Nachlässe von Komponistinnen. Großartig, dass wir jetzt sozusagen die bisher versteckte weibliche Seite der Musikgeschichte offenlegen. Das könnte ja auch sehr viele Menschen dazu animieren, darüber zu arbeiten, Magisterarbeiten zu schreiben oder Promotionen darüber zu verfassen, weil ich das hochspannend finde. Denn, wie wir gerade gehört haben, gibt es auch die Briefe von Clara Schumann in Teilen dort. Wer finanziert das Ganze?
Ja, das ist immer so ein größeres Problem. Also mittlerweile bekommen sie eine Unterstützung vom Land, aber auch von der Stadt Frankfurt, die allerdings vor einigen Jahren ihren Zuschuss erheblich gekürzt hat. Da wurde zum Beispiel die Zeitschrift, die lange vom Archiv selbst herausgegeben wurde, dann eingestellt. Also es ist immer ein schwieriges Unterfangen und sie suchen immer Unterstützer, natürlich.
Was ist denn bei diesen 101 Frauenorten Ihr Lieblingsort oder die Lieblingsfrau oder die Lieblingsgeschichte?
Also das Archiv Frau und Musik ist immer so eins, was ich dann immer nenne. Also ich habe einige Frauen aus den 20er Jahren, die ich besonders spannend finde. Zum Beispiel die beiden Schwestern Nini und Carrie Hess. Das waren zwei Fotografinnen, die in den 20er Jahren ein Atelier am Rossmarkt hatten und die als so ja mit die bekanntesten Fotografinnen der Zeit galten. Sie haben Fotos gemacht von Thomas Mann, von Walter Benjamin, von diesen ganzen Großen der Zeit. Und sie haben sehr viel Theaterfotografie gemacht. In den 20er Jahren war es ja so, dass das expressionistische Theater in Frankfurt sehr berühmt war. Und die beiden hatten wirklich einen Vertrag mit den Bühnen, dass sie eben diese Stücke und die Bühnenbilder fotografiert haben, aber auch die Schauspieler, die dort aufgetreten sind in Rollen. Und insofern waren sie ja, sehr faszinierende Frauen, die natürlich auch in ihrer Wohnung sehr viel gefeiert haben, die so diese ganze 20er-Jahres-Szene dann zu Gast hatten und sich ausgetauscht haben und dieses Bohème-Leben, was es auch in den 20er-Jahren gab, ja, so ein bisschen gelebt haben. Aber sie haben eben auch ein schreckliches Schicksal erlitten, denn ihr Archiv ist in der Reichspogromnacht von der SA zerstört worden. Eine der beiden Schwestern ist nach Paris geflohen, die andere ist hier geblieben, weil sie sich um ihre Mutter kümmern wollte. Und beide sind dann am Ende ins KZ gebracht worden und sind umgekommen. Also insofern ist es keine Lieblingsgeschichte, aber es ist eine Geschichte, die mich sehr bewegt und diese beiden Frauen faszinieren mich einfach.
Und das Aha-Erlebnis war Sissi? Gab es noch andere Aha-Erlebnisse?
Na, eins der Aha-Erlebnisse war tatsächlich das Archiv Frau und Musik, denn das kannte ich natürlich auch nicht bei meinen Recherchen und habe es wirklich erst entdeckt und festgestellt, was es für eine besondere Einrichtung ist. Und die Geschichte ist ja auch schön entstanden. Ist es 1977, weil eine Komponistin einen Artikel in der Emma veröffentlicht hat und andere dazu aufgerufen hat, doch mal zu schauen, ob es nicht noch mehr Komponistinnen gibt. Und dann gab es viele, die sich da mit dem Thema beschäftigt haben und die einfach ja Namen gesammelt haben. Und am Ende hat sich ein Arbeitskreis gegründet und die haben aus dem Stand 300 Namen gehabt. Und das war dann so die Grundlage zu diesem Archiv.
Eine Musik haben wir noch, und zwar von, na klar, Clara Schumann. Und zwar haben Sie ausgewählt die erste der drei Romanzen. Was verbinden Sie damit, Sabine Börchers?
Sie hat mir einfach sehr gefallen, weil sie ja sehr emotional ist. Ein sehr schönes Stück. Clara Schumann war selbst sehr stolz darauf, als sie es komponiert hat. Und mich hat es einfach angesprochen.
Bevor wir das jetzt hören, übrigens mit Tasmin Little an der Violine und John Lenihan am Klavier, sage ich danke, Sabine Börchers, für dieses Gespräch. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger.
Thank you. Mehr interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.